History and Culture.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christina Panagiotopoulou und stelle euch anlässlich des Seminars Deutsche in und aus dem östlichen Europa an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München einen Podcast zu einem von mir ausgewählten Thema vor. Daher befassen wir uns heute mit dem Thema Bildungschancen für Aussiedler und Aussiedlerinnen am Beispiel von Russlanddeutschen. Dazu möchte ich nach einem kurzen Intro zum Thema russische Aussiedler den Migrationsforscher und Historiker Professor Dr. Yannis Panagiotidis interviewen. Migration ist ein Thema, welches uns schon immer begleitet hat und höchstwahrscheinlich immer begleiten wird. Auch im 18. Jahrhundert hat für viele deutschsprachige Menschen eine Migration stattgefunden. Viele russische Gebiete waren unbesiedelt, bis die Zarin Katharina II. Die Besiedlung von Gebieten innerhalb der Grenzen des Zarenreiches für Ausländer erlaubte. Dieses Angebot war für viele Menschen verlockend, da man zum Anreiz viele Privilegien versprach, beispielsweise das Recht auf freie Religionsausübung oder die Befreiung vom Militärdienst. Doch wider den Erwartungen der Deutschen war das Leben in der neuen Heimat nicht immer gut. Armut, Zwangsarbeit und Überfälle prägten vor allem ab dem 20. Jahrhundert ihr Leben. Von nun an fing ein langer weiter Weg für die Deutschen an und die Situation derer verschlechterte sich mit jeder politischen Spannung zwischen Russland und Deutschland. Nach einem von Jahren anhaltenden Leidensweg hatten Deutschstämmige nun mit der Öffnung der Grenzen im Jahr 1989 die Möglichkeit, in die Bundesrepublik einzureisen und bis Ende 2014 wir rund 2,5 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler, die nach Deutschland zugewandert sind. Nun haben wir uns einen sehr groben Überblick über die Situation der Russlanddeutschen verschaffen können. Wenn Sie sich aber mit der Geschichte der Aussiedler allgemein und den Russlanddeutschen detaillierter auseinandersetzen möchten, empfehle ich Ihnen den kurzen und sehr informativen Bericht von Yannis Panagiotidis auf der Seite der BPB mit dem Titel »Wer sind die Russlanddeutschen?« Das Thema an sich hat sich aber mit der Zuwanderung nach Deutschland nicht getan. Wir haben es nun mit Menschen zu tun, welche ihr bisheriges Leben in einem anderen Land gelebt haben, aber dennoch deutsch sind. Da kommen Fragen auf, ob sie sich wieder in der alten Heimat integrieren müssen und wenn ja, inwiefern? Wie geht es den Kindern und Jugendlichen dabei, welche die deutsche Schule hier besuchen? Wie dem Titel zu entnehmen ist, werfen wir heute den Fokus auf die Bildungschancen für Russlanddeutsche. Gerade dieses Thema empfinde ich als so wichtig, weil bekanntlich das Wissen durch die Bildung einem alle Türen öffnet. Kinder sind die Zukunft des Landes und somit finde ich persönlich es wichtig, allen den Zugang zu Bildungsstätten zu ermöglichen und möchte dem nachgehen, ob diese Kinder und Jugendliche ebenfalls dieses kostbare Gut von gerechter Bildung erfahren durften. Um etliche Fragen zu beantworten und uns aufzuklären, steht uns freundlicherweise unser Gast Yannis Panagiotidis zur Verfügung. Herr Panagiotidis, möchten Sie sich kurz vorstellen und uns erzählen, in welchem Rahmen Sie sich mit dem Thema Russlanddeutsche bereits beschäftigt haben?
Ja, also ich bin Yannis Panagiotidis. Ich bin der wissenschaftliche Leiter des Research Center for the History of Transformations, Forschungszentrums für Transformation an der Universität Wien. Und davor war ich Juniorprofessor für Migration und Integration der Russlanddeutschen an der Universität Osnabrück. Und wie der Name dieses Lehrstuhls, den ich da inne hatte, schon aussagt, da ging es halt ganz zentral um Russlanddeutsche in meiner Forschung. Ich hatte mich schon in meiner Dissertation, aus der dann mein erstes Buch wurde, mit Aussiedlermigration befasst, dann nicht speziell mit Russlanddeutschen, sondern eher mit der Frage der staatlichen Politik gegenüber Aussiedlern im Vergleich mit staatlicher Politik in Israel gegenüber Immigranten. Und in meiner Forschung in Osnabrück dann habe ich mich dann ausführlicher mit Russlanddeutschen beschäftigt, mit ihrer Integration im weitesten Sinne, also sowohl im sozioökonomischen Sinne, Arbeitsmarkt und so weiter, aber auch mit ihrer Position in der Migrationsgesellschaft, wie ich das nenne. Und daraus wurde dann auch mein zweites Buch, Postsowjetische Migration in Deutschland, welches dieses Jahr beim Belz-Juventa Verlag erschienen ist.
Vielen Dank, Herr Panagiotidis, dass Sie sich vorgestellt haben. Ihre Arbeiten klingen auf jeden Fall sehr interessant. In einem ihrer Berichte namens Geschichte der Russlanddeutsche ab Mitte der 1980er Jahre vom 18.07.2017 auf der Seite des BBB berichten sie, dass die Eingliederung in der Bundesrepublik nicht so reibungslos verlief. Als einen Grund nannten sie die Reduzierung der Eingliederungshilfen und Sprachkurse. Mir ergibt sich daher die Frage, warum man sich nicht auf so eine Eingliederung seitens der Bundesrepublik bewusst vorbereitet hat. In der heutigen Zeit sind wir beispielsweise mit Deutschkursen für Deutsch als Fremdsprache und Integrationskursen sozusagen voll ausgestattet und bieten eine gute Voraussetzung, sich in Deutschland zu integrieren. Warum also hat man den Aussiedlern diese Chance nicht geboten?
Das Paradoxe ist ja, dass die Tatsache, dass wir heute diese ganzen Deutschkurse und Integration haben, ja eigentlich dieser früheren Zuwanderung von Aussiedlern und Spätaussiedlern zu verdanken ist. Deutschland verstand sich ja bis zu Beginn dieses Jahrtausends nicht als Einwanderungsland, hat sich deswegen lange schwer getan, eigentlich sowas wie eine Integrationspolitik zu entwickeln. Aber bei den Aussiedlern war das anders, weil bei denen ging man ja davon aus, dass sie kamen, um zu bleiben. Die wurden ja auch deutsche Staatsbürger. Und man hat aber schon in den 70er Jahren, als Aussiedler vor allem aus Polen kamen, hatte man schon festgestellt, dass die oft nicht mehr so gut Deutsch konnten, vor allem ihre Kinder nicht. Und da hatte man eigentlich schon allerlei Instrumente zur Integration entwickelt, vor allem Sprachkurse. Und diese Sprachkurse gab es dann auch noch für die Spätaussiedler aus der Sowjetunion ab Ende der 80er Jahre. Aber man hat die halt in ihrem zeitlichen Umfang dann reduziert von 12 Monate auf 9 Monate auf 6 Monate, weil halt insgesamt die finanzielle Belastung dann zu groß war oder zu groß schien. Das hatte den paradoxen Effekt, dass eben die Angebote dann reduziert wurden, als sie eigentlich am meisten gebraucht worden wären, eben weil von den Spätaussiedlern ganz viele auch nicht mehr viel oder gar kein Deutsch konnten. Und von daher waren dann diese Kürzung irgendwo das falsche Signal. Das heißt also, man hat ihnen schon durchaus Chancen gegeben und man hat den Aussiedlern schon zu Zeiten Chancen gegeben, wo andere Zuwanderer diese Chancen noch nicht hatten. Aber man hat eben sozusagen im falschen Moment dann reduziert, als es eigentlich besser gewesen wäre, mehr zu investieren.
Danke für die Erklärung dieser Passage Ihres Berichts. An dieser Stelle fragte ich mich ebenfalls, ob dies eine Diskriminierung gegenüber den Russlanddeutschen darstellen sollte. Sah man eventuell kein Potenzial in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen von Russlanddeutschen als Akademiker und übte eine bewusste Benachteiligung bzw. Diskriminierung aus?
Eine bewusste Benachteiligung oder Diskriminierung war das sicher nicht. Wie gesagt, man hat den Spätaussiedlern Integrationsangebote gemacht zu einem Zeitpunkt, wo das auf Bundesebene für andere Zuwanderergruppen noch gar nicht selbstverständlich war. Das Problem war halt nur, dass man letztlich dann nicht bereit war, in demselben Umfang weiterhin die Ressourcen zu investieren, damit man diese Programme in dem existierenden Umfang auch weiterführen könnte, dass man sozusagen bewusst kein Potenzial in den Kindern und Jugendlichen dieser Zuwanderer gesehen hätte, dass davon ist nicht auszugehen, aber was man sagen kann, ist, dass letztlich Potenziale tatsächlich nicht genutzt wurden. Und da gab es vor einigen Jahren auch mal einen Forschungsbericht mit genau diesem Titel Ungenutzte Potenziale, wo es generell darum ging, dass bei Zuwanderern, egal ob jetzt Spätaussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge oder auch andere, dass dort einfach ganz oft Potenziale gerade im beruflichen Bereich und im Bildungsbereich nicht genutzt werden. Also das ist dann auch nichts, was speziell nur die Russlanddeutschen beträfe.
Dankeschön, die Informationen waren sehr wissenswert. Nun haben wir die Integration und Eingliederungshilfen als erste Instanz angesprochen. Wie ging es dann weiter? setzen wir den Fokus auf weiterführende Schulen. Ebenfalls in demselben Bericht schildern sie das Problem, dass durch diese fehlende Integration sogenannte Ghettos gebildet worden sind. Hat es denn ein Teil dieser Jugendlichen dennoch geschafft, aus diesem Schema zu entkommen und eventuell in eine höhere Schule, beispielsweise in die Realschule oder in das Gymnasium zu gelangen oder allgemein sich weitergebildet? Und wenn ja, woran kann es gelegen haben?
Ja, es haben definitiv russlanddeutsche Schülerinnen und Schüler geschafft, auch höhere Bildungsabschlüsse zu erlangen, gar keine Frage. Das hat ein bisschen gedauert, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke. Da hat es ein paar Jahre gedauert nach Ankunft der meisten Spätaussiedler, bis die ersten aufs Gymnasium gingen oder zum Abitur kamen. Aber seitdem ist das Normalität geworden. Ob jetzt deren Anteile, ja, sozusagen ihrem Anteil an, also die Anteile an den Gymnasiasten zum Beispiel, dem Anteil an der Bevölkerung entsprechen, das kann man nicht wirklich sagen. Also da gibt es auch keine Statistiken dazu. Aber es ist nicht so, dass sozusagen dass die Kinder der Spätaussiedler irgendwie komplett bildungsmäßig untergegangen wären. Also das auf gar keinen Fall. Das soll aber auch nicht bedeuten, dass es da keine Probleme gab. Es wurden viele, auch aufgrund von Sprachschwierigkeiten und Umstellungsschwierigkeiten, dann eher auf die Hauptschule geschickt und sind dann, ja, dann unbedingt nicht bildungsmäßig auf einen grünen Zweig gekommen. Wobei auch da gilt, dass man nicht weiß, was dann mittelfristig aus denen geworden ist. Also man kann ja auch mit einem Realschulabschluss oder einem Hauptschulabschluss kann man ja auch dann letztlich einen Beruf irgendwann finden und auch einen erfüllenden Beruf finden. Von daher ist das jetzt, ja, kann man da jetzt nicht irgendwie grundsätzlich sagen, dass die Bildungssituation jetzt in dieser Generation komplett schlecht oder komplett gut gelaufen wäre.
Sie meinten, dass insbesondere Angehörige der zweiten Generation an normaler individueller Bildungs- und Berufsmobilität partizipieren. Können Sie dies genau erläutern? Was bedeutet in diesem Fall normal? Für mich persönlich hört es sich stark nach einem Durchschnitt an. Um einen besseren Überblick verschaffen zu können, heißt das, dass die meisten Russlanddeutsche sich bildungstechnisch in der Mittelklasse bewegt haben bzw. bewegen? Gibt es eigentlich Zahlen dazu, wie viele Russlanddeutsche letztendlich ihr Abitur haben schaffen können?
Ja, normal bedeutet in diesem Fall, dass wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einen stetigen Zuwachs von Abiturienten gesehen haben. Also immer mehr Schüler in der deutschen Gesamtbevölkerung machen Abitur. Und das Gleiche gilt auch für Schüler mit russlanddeutschem Hintergrund, soweit man das aus den Statistiken entnehmen kann. Allerdings ist es so, dass gerade für die zweite Generation es keine jetzt wirklich repräsentativen Statistiken gibt, wo man sagen könnte, die sind jetzt irgendwie haben den gleichen Bildungsstand wie ihre nicht-russlanddeutschen Altersgenossen oder schneiden sogar besser oder schneiden signifikant schlechter ab. Das kann man in dieser Form nicht wirklich sagen. Ich habe versucht, im Rahmen meiner Forschung mal anhand meiner ehemaligen Schule so eine Stichprobe zu machen und zu gucken, wie hoch der Anteil der Abiturienten mit russlanddeutschem Hintergrund im Laufe der Jahre ist. Das hat nicht wirklich gut funktioniert, unter anderem deshalb, weil sie gar nicht so einfach zu identifizieren sind als Stichprobe. Mein Eindruck war, dass sie sozusagen nicht, also dass sie irgendwo im gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung eher noch unterrepräsentiert sind unter den Abiturienten, aber sich definitiv doch in der zum Beispiel unter den Gymnasiasten doch durchaus durchaus etabliert haben. Aber wie gesagt, das sind eher so Eindrücke, die man eben letztlich mal wirklich mit versuchen müsste, mit repräsentativen Statistiken weiter zu unterfüttern.
Ja, vielleicht wäre es sehr interessant, in Zukunft auch solche Statistiken darzustellen. Zu meiner nächsten Frage. Meine Großeltern sind selbst als griechische Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Als Deutsche mit Migrationshintergrund haben meine Eltern dennoch versucht, die Sprache und Kultur der Heimat aufrechtzuerhalten, weswegen ich die griechische Samstagsschule besuchen durfte. Gibt es in Deutschland ebenfalls solche Schulen, sei es in Form von Samstags- oder fünftägige Schulen? Wie hoch ist dort der Anteil an Russlanddeutschen? Mein Gedanke dabei ist, dass eventuell sich einige Russlanddeutsche mehr, ich sag mal, russisch fühlen und vielleicht die Werte der neuen Heimat beibehalten wollen.
Die Frage nach den Samstagsschulen ist interessant. Es gibt in der Tat sowas wie Samstagsschulen, also die auch genau so genannt werden, die natürlich auch Samstag stattfinden, unter Russlanddeutschen, wo jetzt versucht wird, die russische Sprache wieder der neuen Generation ein bisschen zu vermitteln. Ich sage deshalb wieder, weil es tatsächlich vorher nicht unbedingt so war, nach der Aussiedlung, wo in vielen Fällen die Eltern eher gesagt haben, und das habe ich öfter gehört in Interviews, dass die Eltern gesagt haben, naja, sie wollen eigentlich nicht, dass die Kinder Russisch lernen, die sollen Deutsch lernen. Sie leben jetzt in Deutschland und zwar als Deutsche. Und deshalb hat man auf das Russische als solche auch nicht wirklich Wert gelegt, als Herkunftssprache oder so. Gleichzeitig ist es aber so, dass es ja trotzdem auch viele gemischte Familien gab, also Familien, wo eben ein Elternteil dann eben doch Russisch war und das Russische auch weiter gepflegt wurde. Und es scheint auch ein bisschen so zu sein, dass jetzt also gerade bei denen, die als so diese Generation 1,5, die als Jugendliche nach Deutschland kamen, dass die jetzt eher ein Interesse an Russisch haben, in der russischen Sprache, und die dann jetzt unter Umständen wiederum an ihre eigenen Kinder weitergeben, die zwar jetzt schon in Deutschland geboren sind, aber wo man da sich jetzt eher so ein bisschen auf diese Herkunft besinnt und dann eben solche Samstagsschulen, sie zur Samstagsschule schickt oder solche Samstagsschulen gründet. Es gibt auch ein paar bilinguale deutsch-russische Schulen, sogar Gymnasien in Deutschland, aber dann nur in großen Städten wie in Berlin und in Frankfurt. Also das ist kein Phänomen, das jetzt irgendwie für die meisten Russlanddeutschen relevant wäre, sondern das sind dann wirklich eher so Sachen, die von unten kommen und die dann in Vereinen stattfinden oder sogar ja im Grunde privat organisiert werden und wo dann versucht wird, auch mit irgendwie zusammengestellten Lehrmaterialien den Kindern die russische Sprache ein bisschen näher zu bringen.
Ja, sehr interessant. Also gibt es doch eine Vielzahl an Angeboten, was die russische Sprache betrifft. Das Stichwort zu meiner nächsten Frage ist Affirmative Action. Affirmative Action oder auch positive Diskriminierung genannt, ist eine gesellschaftspolitische Maßnahme für benachteiligte soziale Gruppen und soll mit gezielter Vorteilsgewährung gegen Diskriminierung jener entgegenwirken. Haben Russlanddeutsche, insbesondere Schüler und Absolventen auf Berufssuche, die Erfahrung von positiver Diskriminierung machen können?
Also von gezielter Affirmative Action für Russlanddeutsche kann man in dem Sinne eigentlich nicht sprechen. Also man kann natürlich sagen, dass die Sprachkurse und die Integrationshilfen, die man ihnen am Anfang gewährt hat, dass das eine Art Affirmative Action war, weil man eben sagte, okay, das sind Zuwanderer und das sind deutsche Staatsbürger, die aber durch ihre Zuwanderungsgeschichte gewisse Nachteile haben, die wir jetzt ausgleichen wollen. Also wenn man möchte, könnte man das als Affirmative Action interpretieren. Aber dass jetzt russlanddeutsche Schüler auf Berufssuche oder so, dass die so eine Art von positiver Diskriminierung, also gezielter positiver Diskriminierung erführen, das sicherlich nicht. Da kann man, was man da höchstens sagen kann, ist Folgendes. Dadurch, dass Russlanddeutsche in der zweiten Generation, wenn sie hier geboren sind, akzentfrei Deutsch sprechen und einen deutschen Nachnamen haben, tatsächlich die Möglichkeit haben, in einem Maße unsichtbar zu werden in dieser Gesellschaft, also sozusagen als Deutsch durchzugehen und nicht migrantisch markiert zu sein, wie das eben zum Beispiel Zuwanderern mit türkischer Migrationsgeschichte oder auch mit griechischer Migrationsgeschichte in der Form tatsächlich nicht möglich ist. Und das ist keine Affirmative Action, das ist keine positive Diskriminierung, aber das ist ein Vorteil, den diese Jugendlichen und dann jungen Erwachsenen in dieser Gesellschaft haben, indem man ja doch sehr stark nach Herkunft sortiert wird und dann oft bei der Arbeitssuche oder bei der Wohnungssuche und in ganz verschiedenen Bereichen eben Schwierigkeiten hat, wenn man den falschen Namen in Anführungszeichen hat oder auch die falsche Hautfarbe und so. Und in dem Sinne sind da Russlanddeutsche schon in einer etwas besseren Position.
An diesem Punkt möchte ich kurz reflektieren, was wir bisher durch diese Informationen lernen konnten und inwiefern sich unsere Fragen geklärt haben. Ja, die Russlanddeutschen mussten sich auf jeden Fall in ihre alten Heimat integrieren. Jedoch handelt es sich bei der oben genannten Reduzierung der Integrationsangebote nicht um eine bewusste Diskriminierung, weil es lediglich was mit den finanziellen Mitteln des Staates zu tun hatte. Statt eine bewusste Diskriminierung ging es eher in die Richtung einer positiven Diskriminierung, also Affirmative Action, denn zu dieser Zeit bekamen nur Aussiedler das Angebot von Sprachkursen, da man die Auswanderung sozusagen entschädigen wollte. Ansonsten gibt es wohl keine Auffälligkeiten, dass eine bewusste oder auch eine positive Diskriminierung Schüler oder Schulabsolventen betrifft. Interessant finde ich persönlich auch den Aspekt, dass einige der Russlanddeutschen, insbesondere die Generation, welche als Jugendliche nach Deutschland gekommen sind, sprachlich zwischen zwei Stühlen stehen. Vor allem aber fasziniert mich, dass diese die russische Sprache beibehalten wollten und diese auch mittels Samstagsschulen und Privatunterricht an die Kinder weitergegeben wird. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bei Ihnen für Ihre Mitwirkung bedanken und weise unsere Zuhörer gerne auf Ihre Artikel, Publikationen und Podcasts zu, bei denen man viel über dieses und andere historische Themen erfahren kann.
Ja, ich bedanke mich auch, habe mich sehr gefreut, hier heute mit Ihnen zu sprechen und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, Dankeschön. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch das nächste Mal wieder mit spannenden historischen Rückblicken beschäftigen wollt, schaltet gerne ein. Bis dahin, bleibt gesund!